Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück hier auf mein Sportpodcast zur mittlerweile 95. Folge. Ja, ihr habt richtig gehört, seit mehr als 2 Jahren unterhalten wir uns Woche für Woche über die MLS. Und wenn ich von mir spreche, dann rede ich nicht nur von mir, Daniel, sondern auch von Anne.
Schönen guten Tag. Und von,
ja, normalerweise
von Vincent, aber...
Vincent, du hast schon angeteasert, ist heute leider wieder nicht mit von der Partie. Muss sich auf seine mündliche Abschlussprüfung oder Projektarbeit
vorbereiten. Ich habe das letzte Mal von ihm gehört, da wollte er irgendwie in so ein Eisbärengehege springen.
Echt? Okay. Es gibt andere Hobbys, die weniger gefährlich sind, aber jedem das seine. Unser Hobby ist natürlich die MLS. Und da gab es ja eine Art englische Woche. Gibt es ja häufiger. Ein paar Spiele fanden statt. Was ist dir aufgefallen oder was ist hängen geblieben bei dir?
Na gut, abgesehen davon, dass in der MLS es ja Standard ist, dass immer vereinzelte Teams auch beispielsweise am Donnerstag spielen. Es waren, finde ich, wenig überraschende Spiele dabei. Also wir können ja nachher nochmal auf jeden Fall über Austin reden. Austin hat gewonnen. Die Refs beispielsweise haben in Dallas verloren. Aber eigentlich war es auch so ein bisschen abzusehen, dass das dann jetzt bald kommen würde. Aber dass es ausgerechnet Dallas sein würde, das war vielleicht ein bisschen überraschend. Aber Dallas verdankt diesen Sieg auch einem bestimmten Spieler. Und ansonsten, finde ich, gab es so ein paar vereinzelte Aktionen, die mir im Kopf geblieben sind. Das ist noch aus der letzten Woche, aber ein sehr schönes Tor, sagen wir es mal so, was leider nicht anerkannt wurde. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum. Also, weiß ich nicht, da können wir nachher auch noch drüber reden. Ein sehr schönes Tor von Seattle. Und ein Tor, was die Person, die es gemacht hat, definitiv nicht machen wollte. Und wenn man sich die Aufnahme ansieht, dann ich fühle, dass der Spieler dann so ein bisschen im Boden versinken will. Und das ist einfach wahnsinnig viel Pech. Du hast vorhin schon mal, als wir uns kurz darüber unterhalten hatten, gesagt, der Spieler hat gerade Scheiße am Schuh. Das trifft leider sehr gut zu in dem Fall. Er scheint da weggerutscht zu sein. Was ist dir denn in Erinnerung geblieben aus dieser Woche?
Ja, natürlich auch das, ich sag jetzt mal, tragische Eigentor. Ich habe aber vorhin gesagt, glaube ich, dass ich dem Spieler nicht am liebsten einen Arm nehmen würde. So nach dem Motto, hey, passiert, weil ich spiele selber Fußball und auch einige meiner Mannschaftskollegen haben auch schon kuriose Eigentore geschossen. Passiert leider. Und die Stärke von Austin zu Hause, also was heißt Stärke zu Hause? Das war jetzt ihr erster Heimsieg, wie du ja schon gesagt hast. Aber wie sie gespielt haben, lässt natürlich positiv oder hat ein positives Licht auf Austin geworfen und man kann echt gespannt sein, wie die nächsten Heimspiele werden. Weil wenn sie so performen, müssen sie sich eigentlich gar nicht verstecken.
Ja, das stimmt. Wollen wir erstmal mit dem Eigentor anfangen? Was passiert ist, also abseits von Austin?
Ja, fangen wir an.
Es betrifft Florian Jungwirth, dem deutschen Spieler bei den Earthquakes. Und im Spiel gegen LA Galaxy, zu dem Zeitpunkt stand es 1-0 oder 2-0 für die Galaxy. Und an sich ist die Situation in Anführungsstrichen relativ ungefährlich. Der Gegner versucht seitlich in den Strafraum einzudringen, passt den Ball in die Mitte und Jungwirth steht exakt dort, wo er stehen muss, was seine Aufgabe ist. Und ja, dann prallt der Ball einfach nur unglücklich vom Fuß ab und geht ins Tor. Ganz klar Torwartfehler, muss man sagen, weil er hätte auch da stehen können und den Ball halten können. Aber ja, sieht ziemlich doof aus, das Tor, muss man sagen. Und man sieht auch Jungwirth an, dass er da ein wenig leidet. Es ist halt nicht so gut gelaufen, würde ich behaupten.
Ja, du sagst, es ist richtig, nicht so gut gelaufen. Allgemein ist er in den letzten Wochen eher einer der, ich würde jetzt nicht sagen, schwächeren Spieler bei Aufwex, da immer noch eine Autorität ausstrahlt, wie wenig andere bei den Aufwex. Aber ich habe so das Gefühl, der müsste mal ein, zwei Spiele mal wirklich pausieren und auf der Bank setzen, um den Spieler mal selbst ein bisschen zu, ich würde sagen schon, aber ein bisschen zu schützen, weil er ist jetzt kurz vorm Abgrund, sage ich jetzt einfach mal, vor ihm ist ein großes Loch und wenn er weiterhin so spielt und er spielt halt leider momentan nicht gut, dann versinkt er in diesem Loch und seine ganze Saison ist eigentlich weggeworfen, sage ich jetzt einfach mal so. Und es tut natürlich auch den Aufwex nicht gut.
Was man aber auch sagen muss, ist, dass ich glaube, dass ein sehr, sehr großer Teil auch an den Mitspielern selbst liegt. Einfach weil die MLS hatte vor einigen Monaten einen Artikel geschrieben, da ging es um die beschäftigsten Innenverteidiger. Und dazu gehörte unter anderem eben auch Florian Jungwirth. Was logischerweise die Konsequenz dessen ist, dass auf den Positionen vor ihm schon ihr Job nicht gemacht wird und er überhaupt erst in die Situation kommt, dass er sehr oft eingreifen muss. Und klar, je häufiger du rankommst, desto mehr Fehler kannst du machen. Und wenn du dann irgendwie auch gerade noch so eine richtig doofe Pechphase hast, das ist natürlich ganz besonders bitter dann. Aber man muss sich eben auch fragen, was insgesamt bei den Earthquakes da mal wieder los ist. Die Earthquakes sind einfach so ein wahnsinnig unbeständiges Team, finde ich, seit Jahren schon. Weil meistens haben sie sehr lange Phasen, wo sie extrem schlecht sind. Und dann haben sie zwischenzeitlich mal wieder Phasen, da sind sie ganz okay. Vielleicht haben sie auch mal wieder zwischendurch eine Saison, da sind sie etwas besser. Aber ansonsten findet man sie oft und unter dem Playoff-Strich. Und ja, irgendwie so richtig das System der Earthquakes scheint nicht so zu funktionieren, wie es sollte.
Ja, wie du anfangs schon erwähntest, klar, Florian Jungwirth ist einer der meistbeschäftigsten und da machst du auch Fehler, ganz klar, aber es sind halt in letzter Zeit, ich würde sagen, man sieht immer das Negative, was halt aber leider jetzt in dem Fall auch so ist. Und ich meine, er ist ein guter Innenverteidiger, keine Frage, und ohne ihn wären die Earthquakes schlechter dran, aber gerade so individuelle Fehler, die halt zum Gegentor führen, die machen was mit dem Spieler. Und es ist halt auch reine Kopfsache und deswegen natürlich auch die Empfehlung oder meine Einschätzung, dass er vielleicht mal ein, zwei Spiele tatsächlich pausieren soll. Aber wie du schon sagtest, die Earthquakes haben leider keinen guten Kader. Zwar in meinen Augen einen guten Trainer oder einer von den eher besseren in der MLS, aber es hilft halt alles nichts, wenn die Spieler nicht gut sind.
Ja, genau, würde ich zustimmen.
Sollen wir jetzt mit dem Eigentor, nicht mit dem Eigentor, mit dem Tor des Saunas weitermachen, was du schon angeteasert hast, oder?
Ich würde sagen, nach dem Unglückstor würde ich doch sagen, stell uns doch mal gerne dieses sehr, sehr schöne Tor vor, bei dem überhaupt nicht nachvollziehbar ist, warum das nicht zählt.
Okay, es war gegen Salt Lake. Stand, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 1-0 für die Sonne, das nämlich nicht alles täuscht, und kommt da die Flanke in die Mitte und ja, Raul Huidias schiebt ein zum 2-0. Ich bin der Meinung, es ist in Gedenken an Diego Maradona. Wir alle kennen ihn, wir alle lieben ihn. Denn er hat den Ball mit der Hand ins Tor befördert. Muss man nicht auszudrücken. Klar, das Tor zählt nicht. Er hat selber gelacht. Er hat auch selber gesagt, oder gar nicht damit gerechnet, dass das Tor zählt. Also er hat keinen Hehl drum gemacht, dass er die Hand genommen hat. Und es hat jeder gesehen in Seattle. Beziehungsweise jeder auch vom Fernseher gesehen. Es gab dennoch die gelbe Karte, was ich persönlich so auf der einen Seite nachvollziehen kann, aber auf der anderen Seite hat man ihm gemerkt, dass es einfach nur so eine Art Scherz war. Er hat gesehen, hey, an den Ball komme ich nicht ran, er wäre sonst ins Ausgegangen. Macht halt mal so aus Spaß die Hand. Dass ein paar was zum Lachen haben, sag ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, gab Gelb, der Schiri hat es nicht so gefeiert, zugegebenermaßen. Es hat mich nicht ganz gewundert, dass der Schiri keinen Spaß versteht, aber das ist was anderes. Aber ja, im Endeffekt hat er sich damit nur selber geschadet, da es eine gelbe Karte mehr ist. Das haben einige sogar rot gefordert, was ich bei allem Respekt ein bisschen too much finde. Klar, es ist Ted Uncle, da weiß man nie, aber ich glaube, selbst ein Ted Uncle ist doch kompetent genug, um sowas nur mit Gelb zu bewerten.
Ja, also Rot fände ich in dem Fall auch deutlichst übertrieben. Hätte er jetzt wirklich versucht, da ein Tor rauszukriegen und sozusagen zu tun, hey, das war doch ein reguläres Tor, dann würde ich auch sagen, klar, so eine gewisse Strafe muss auf jeden Fall her. Quasi so ein bisschen einordnen wie in Richtung Schwalbe. Aber bei so einer Aktion, er hat überhaupt nicht versucht, da ein Tor rauszuholen, sondern es war einfach nur eine kleine Witzaktion. Der Ball war einfach größer als er selbst, beziehungsweise höher als er selbst. Und ja, Gelb kann man geben, muss man nicht, da würde ich dir auch zustimmen. Letztendlich ist es aber auch okay, wenn man es gibt, weil du musst natürlich irgendwie eine klare Linie auch als Schiedsrichter fahren und bei der einen Aktion zeigt der Spieler vielleicht zwar noch, hey, das war gar kein Tor, das war nur ein Witz. Und bei der nächsten Aktion, wenn er merkt, dass er damit durchkommt, ist es dann vielleicht auch mal die Hand. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass man da eine Linie fährt. Aber also ich fand die Aktion sehr witzig. Das, finde ich, gehört auch mit dazu. Ist irgendwie auch wichtig. Und ja, müssen wir mal abwarten, was er noch so für schöne Aktionen in dieser Saison bringt.
Und ich meine, es ist halt wie gesagt Ted Uncle. Ich meine, Ted Uncle wird keine Situation ungenutzt lassen, um Gelb zu zeigen.
Ja, sonst kommt er ja unter seine Quote. Ich glaube, er bekommt Gelb eben. Geld.
Nein, also, wie gesagt, du hast schon gesagt, man kann die gelbe Karte geben, er hat sie gegeben. Was ich noch hinzufügen wollte, es ist aber in der Schwalbe tatsächlich so, weil du es auch erwähnt hast, wenn man sich selbst sozusagen anzeigt und sagt, hey, es war tatsächlich nichts, ich bin nur abgesprungen, weil das und das, dann gibt's tatsächlich keine gelbe Karte. Also sozusagen, wenn man sich selber beim Schiedsrichter verpfeift und sozusagen zugibt, hey, es war eine Schwalbe, gibt's kein Gelb.
Ja, warum auch? Gibt ja gar keinen Grund.
Weil er selber zugibt.
Genau. Eben. Also wenn du selber sagst, hey, hier war gar nichts, dann ist die Aktion ja auch sozusagen erledigt. Eine Karte ist ja nur dann berechtigt, wenn der Spieler da versucht, irgendwelche Vorteile rauszuziehen.
Mutwillig. Oder Vorteile, ja eben. Und von daher finde ich den Vergleich eigentlich ganz in Ordnung. Er hat es zugegeben, hey, war ein Handspiel, gar keine Frage, Gelb, gut, gab's. Er hat sich nicht beschwert, er hat's eingesehen. Von daher haken wir es ab, aber ich fand es mal trotzdem cool zu sehen, dass auch Profispieler in so einem Spiel einfach ein bisschen Spaß am Fußball haben.
Und bis zur nächsten Woche wächst er vielleicht auch einfach noch ein paar Zentimeter und dann kommt er auch an den Ball ran.
Er trägt einfach dickere Socken. Dann ist es so 3-4 Zentimeter größer und dann kann er eher einköpfen.
Ja, wie viel war das höher? Ich glaube 40 Zentimeter oder so. Das war schon ein ganzes Stück. Ja,
ich hätte ihn vermutlich auch mit der Hand oder so reinbuxiert. Einfach, weil man dann mal Spaß am Fußball hat.
Ja. Wollen wir ein kurzes Päuschen machen oder wollen wir uns dem ersten Spiel widmen?
Also, ihr könnt mal dem ersten Spiel, wir hatten noch schon ein Spiel.
Also, insgesamt Spiel.
Ja, also, ihr könnt mal eure Meinung zu den Themen reinschreiben, auch zu Jungwirth oder auch zu dem Eigentor. Allgemein, wir zu Jungwirth oder zu dem Handtor. Könnt allgemein mal eure Meinung auch zu der Regelung reinschreiben, Twitter und so weiter. Wir machen ein kurzes Päuschen und sind dann gleich wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Und da sind wir wieder hier auf mein Sport-Podcast zu unserem MLS-Podcast. Wir haben gerade ein bisschen über das Eigentor von Florian Jungwirth und auch das Handtor, oder Tor mit der Hand von Raúl Ruidíaz, was natürlich nicht gezählt hat, uns unterhalten. Ich würde das nochmal vorschlagen, kommen wir auf die Spiele unter der Woche zu sprechen. Da gab es ein paar interessante Begegnungen.
Ja.
Möchtest du uns von einer Partie berichten?
Auf jeden Fall. Ich würde gerne was zu Dallas New England sagen. Ich habe es ja vorhin schon mal angekündigt. Die Refs haben auswärts eine Niederlage erfahren. Das ist jetzt an sich nicht tragisch. War jetzt auch keine blamable Leistung für sie. Also sie haben in Ordnung gespielt. Aber am Ende war vielleicht auch ein bisschen Pech mit dabei, auch wenn Dallas in dem Fall einfach, fand ich, über große Teile das bessere Team war. eine Besonderheit aber, muss ich sagen, weil wir in einer der letzten Folgen über den über quasi die jungen Qualitäten von Dallas gesprochen haben. Also das, was Dallas so die letzten Jahre immer ausgezeichnet hatte, ihre exzellente Jugendakademie und dass sie da Talente sich hochholen und dass sie zuletzt viele Talente an Bayern verloren haben. Ein Talent davon hat aber die 3 Punkte in Dallas behalten, nämlich Ricardo Pepi, der 2 Tore gemacht hat und dadurch, dass das Spiel 2-1 ausgegangen ist, hat er beide Tore für Dallas gemacht, die beide auch gut waren, muss man sagen. Beispielsweise das 2. Tor, da ist er einfach mutig, kämpft sich da an der Verteidigung entlang und zieht dann ab. Das kann man als Teenager auf jeden Fall mal machen. Und ja, die Refs haben in dem Fall sehr, sehr schlecht verteidigt in beiden Toren. Ihr eigenes Tor war wirklich gut gemacht von Bo. Aber ja, am Ende ist es schon ein verdienter Sieger gewesen. Für die Refs jetzt aber kein Beinbruch. Aber auch bei Dallas kann man jetzt wieder vielleicht so ein bisschen Hoffnung haben.
Ja, definitiv. Ich meine, klar, Niederlagen sind immer ärgerlich, aber die Refs sind ja nach wie vor auf dem 1. Platz im Osten. Und die Niederlage ist ja jetzt nicht direkt gegen den direkten Kontrahenten, da Dallas ja im Westen ist. Und ich meine, es ist ein Auswärtsspiel, von daher ist es noch verkraftbar, muss man sozusagen.
Ja.
Aber nochmal um auf Ricardo oder Ricardo Pepi. Okay, nein. Um nochmal auf Ricardo Pepi sprechen zu kommen. Denkst du, er wäre jemand für Bayern? Ich meine, die haben eine Kooperation mit Bayern.
Also, der Junge hat auf jeden Fall Talent, aber ob er jetzt was für Bayern ist, das ist fraglich. Also, und ich will damit überhaupt gar keinem Bundesliga-Team zu nahe treten, aber beispielsweise würde ich eher denken, dass er geeigneter ist für Augsburg oder Freiburg zum Beispiel. Also eher ein kleineres Team und jetzt nicht unbedingt der FC Bayern München, der einfach sowieso sehr, sehr stark besetzt ist.
Das ist ja klar, ich meine nur damit das europäische Markt, haben wir eine Kooperation mit Bayern, von daher Bayern ja das Vorverkaufsrecht, um es mal so auszudrücken, und wenn er dann bei Augsburg oder so spielt, per Laie, ist er eben damit geholfen.
Wenn ich mich nicht völlig irre, war er bei Bayern jetzt auch schon mal zwischenzeitlich für einige Wochen im Training gewesen, also sie kennen ihn auf jeden Fall schon. Aber ich bin eher ein Fan davon, wenn ein junger Spieler noch ein bisschen in der MLS bleibt, um einfach die Spielerfahrung zu kriegen, die man braucht. Und danach kann man immer noch nach Europa wechseln.
Definitiv. Wer aber auch zu Gast war bei Dallas unter der Woche oder die letzten Tage, war der Spieler von Juventus Turin, Weston McKennie. Ist ja gewechselt, beziehungsweise spielt seit gestern offiziell bei Juventus, war ja davon ausgeliehen, von den Knappen, die ja tragischerweise abgestiegen sind. Und er hat sein altes Team gesucht. Fand ich cool. Ist ja auch bald der, sag mir, wie heißt der Cup?
Gold Cup.
Gold Cup, danke. Der ist ja bald, er ist ja auch, glaube ich, im Kader, genauso wie zum Beispiel ein Matthew Hoppe oder wie es die alle heißen. Von daher können wir da gespannt sein.
Zum Thema, wo wir gerade dabei schon sind, Gold Cup. Ich finde wirklich den Kader teilweise ziemlich schwierig. Also die sehr viele Spieler, die in Europa unterwegs sind, sind nicht im Kader. Sicherlich auch aus der Überlegung heraus, dass da natürlich für die Bundesliga anfängt, die Saisonvorbereitung zu starten. Man eventuell zur Not auch nochmal ein paar Tage Regeneration gönnen möchte. Aber man hat da, finde ich, wichtige Spieler der US-Nationalmannschaft nicht mit in den Kader genommen. Auch andere Spieler, wo ich fand, dass sie zuletzt eigentlich ganz gut dazu gepasst haben und die in Europa spielen, sind nicht mit dabei. Und man wird dann halt sehr viel natürlich mit zum Beispiel MLS-Spielern verstärken. Aber ich finde das ein bisschen schwierig, weil es ist jetzt gefühlt zumindest nicht der A-Nationalkader vor diesem so wichtigen Turnier zu Hause. Aber es spiegelt für mich so ein bisschen das Bild der letzten Monate wieder oder vielleicht sogar der letzten Jahre, dass man irgendwie gar nicht so richtig weiß, wie man jetzt, in welche Richtung man als US-Nationalmannschaft gehen will, sondern dann immer wieder ganz komische Experimente auch mit dem Kader macht, wo ich mir eigentlich fast sicher bin, dass das Experiment nicht gut gelingen kann.
Ich meine, die Frage ist, also sind das alles nur Experimente für 2026 oder was denken die sich dabei? Ich meine, klar, du kannst nicht jeden aus Europa mitnehmen, dass ein Gio Reyna nicht mitgeht, das musst du einfach akzeptieren, kann man nicht ändern. Ist zwar tragisch, aber gerade auch, weil ein Jadon Sancho geht, aber muss es hinnehmen, aber trotzdem ist es tatsächlich viel zu, also stellenweise ein bisschen zu dünn besetzt, finde ich. Aber ich bin zuversichtlich, Craig Berhalter weiß, was er macht. Von daher bin ich eigentlich auch zuversichtlich, dass die USA gut abschneiden wird.
Naja, also beispielsweise, als Torhüter haben sie drin Brett Guzan und Sean Johnson. Das, finde ich, sind jetzt definitiv nicht die stärksten Torhüter, die der US-Kader zu bieten hätte. Gerade ein Brett Guzan hat zuletzt oder in den letzten Monaten sehr katastrophale Spiele mitgehabt.
Ja, das sind halt so Sachen.
Dann auch ein George Berlow. Klar, ist ein sehr, sehr junger Spieler, aber auch er überzeugt nicht immer auf ganzer Linie. Dann sind da Spieler dabei, die ich tatsächlich überhaupt nicht im Fokus habe, was dann immer so ein bisschen darauf hindeutet, dass das eher Spieler aus der zweiten Reihe sind. Auch schwierig für den US-Nationalkader. Und ich weiß nicht, ich bin ein bisschen besorgt, dass der Gold Cup ordentlich in die Hose gehen könnte. Ein James Sand zum Beispiel vom New York City FC steht im Kader. Auch ein sehr junger Spieler, ohne Frage, auch mit viel Talent, hat aber mich zumindest in den letzten Spielen jetzt nicht so überzeugt, wie er es hätte machen können. Also, ich weiß nicht, mein Anspruch an so einen US-Nationalkader ist einfach viel höher, als dass man Spieler wie Sands nimmt, der, wie gesagt, Talent hat, aber der auf jeden Fall noch viel Spielerfahrung braucht und bei dem ich einfach nicht sehe, dass der in einen A-Nationalkader gehört.
Du hast ein Stück weit recht, ja. Ich meine, gerade bei Torhütern kann man sich immer drüber streiten, weil Torhüter in meinen Augen eher eine Position ist, wo man jetzt mal, ich sag jetzt mal, ein Auge zudrücken kann. Ich meine, dass ein, wie heißt er, Zach Steffen nicht mitgeht. Kann man sich noch drüber unterhalten, kann ich nachvollziehen. Klar, er ist bei Man City, super Team. Die wollen natürlich ihren Kader haben zur Vorbereitung. Auch beim Gio Reyna, wie gesagt, kann ich es verstehen, aber es sind halt ein Stück weit die Spieler, die wirklich die Qualität bringen, fehlen halt. Und ich meine, so kannst du halt Mexiko nicht schlagen.
Genau, das ist die Sorge, die ich habe, dass du, also wenn man es ganz böse formuliert, ist das ein B-Kader. Und du startest mit einem sehr jungen B-Kader zu diesem eigentlich für die USA wichtigen Turnier und hast einfach Spieler dabei, die ich in den letzten Wochen oftmals sehr, sehr schwierig empfand. Also ein Reggie Cannon zum Beispiel ist ebenfalls mit im Kader. Der hatte, also ich glaube, seine letzten zwei Spiele waren in Ordnung, aber davor hatte er Spiele, die waren katastrophal. Und das, ich würde ihn nicht als Spieler des A-Nationalkaders bedenken, oder maximal als Ersatzspieler, aber nicht als ein Spieler, der tendenziell von Anfang an starten könnte. Die fast alle europäischen Spieler sind nicht mit dabei. Und ich weiß nicht, also wenn sie nicht schon für die WM 2026 qualifiziert werden automatisch, dann würde ich sagen, wenn du mit so einem Kader antrittst, dann war es das auch wieder mit einer Qualifizierung für die WM. Weil das ist nichts Halbes und nichts Ganzes.
Hast du schön gesagt, wo wir gerade noch so schön über die Nationalmannschaften telefoniert, uns unterhalten haben, ist ein gewisser Trainer, der den Fans von Atlanta bekannt sein könnte, kein Nationaltrainer mehr. Die Rede ist natürlich vom Niederländer Frank de Boer. War ja Trainer von den Niederlanden, ich glaube seit 2020. Und ist jetzt nach der Niederlage gegen Tschechien im Achtelfinale, ich meine, zurückgetreten. zugegebenermaßen, ich finde es in Ordnung. Ich kann ihn ja nicht leiden, ich mache auch kein Hehl draus. Aber ja, nur um das mal auch zu erwähnen. Als nächstes, oder möchtest du noch was zu Frank Tegura sagen?
Da gibt es nicht mehr viel zu sagen.
Da gibt es nicht viel zu sagen, wunderbar. Als nächstes, wie gesagt, nehmen wir doch das Spiel von Austin, den ersten Heimsieg in der Geschichte der MLS. War super gespielt gegen schwache Timbers. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Austin hat stark begonnen, ging auch mit 2-0 in Führung. Kurz vor der Pause hatte man das Gefühl, hey, Portland, kommt doch mal, dass sie dann das 2-1 geschossen haben. Leider wurden wir aber enttäuscht und Austin nahm den Schwung und die Stärke aus der ersten Halbzeit mit in die zweite Halbzeit, anders als die Timbers. Und am Ende ging es 4-1 aus. Um es kurz zu fassen. War, wie gesagt, der erste Heimsieg der Texaner. War ein schönes Spiel. Und wenn sie es weiterspielen, dann wird es fast in Zukunft mit den Heimsiegen.
Ja, gut, dafür müssen sie aber auch erstmal jetzt konsequent siegen und spielen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Portland diese Saison wieder sehr unkontinuierlich spielt. Also es gibt Spiele, da denkt man, oh, das könnte was in dieser Saison werden. Und dann haben sie wieder 2-3 Spiele dazwischen. Die sind einfach katastrophal. Und das war eines von den Spielen. Auch in der Woche davor haben sie 1-0 gegen Minnesota verloren. Also bei Portland steckt wieder noch eine Menge Arbeit mit dazwischen. Aber vielleicht wird es für sie auch wieder so eine kleine Dulli-Saison, wo sie sich gerade so in die Playoffs schmuggeln und dann am Ende doch Meister werden. Wer weiß das schon?
Oh, bitte nicht. also das nicht. Nein, du hast recht. Ich meine, letzten Endes ist es egal, wie du spielst. Sag ich es einfach mal, wenn du am Ende über dem Strich bist, dann bist du über dem Strich und wer gewinnen will, muss jeden schlagen. Ist ja eine alte Weisheit. Von daher ist sowas auch verkraftbar. Ja, gibt's eigentlich nicht viel dazu zu sagen für dich. Munter putzen, weitermachen und das nächste Spiel einfach nur besser spielen. Vielleicht gewinnen sie dann wieder, weiß ich nicht.
Sie müssen die nächsten 10 Spiele.
Die nächsten 10, ja. Also meine Winkel auch nur das nächste Spiel gewinnen und dafür nie wieder.
Ich habe aber noch was zu einem Team, was auf jeden Fall in den nächsten Spielen so weiterspielen muss, wie es jetzt im letzten Spiel gespielt hat. Beziehungsweise, nee, eigentlich sollten sie es nicht sein, aber sie sollten noch besser spielen. Es geht um Chicago, die zu Hause das Team aus Philadelphia empfangen haben, also durchaus ein Team, was ein sehr schwieriger Gegner ist. Und sie haben es auch geschafft, 3-0 sie hatten es geschafft, in Führung zu gehen. Erst mit dem 1-0, dann kam der Ausgleich. Dann ist Philadelphia in Führung gegangen, dann konnten sie trotzdem wieder den Ausgleich machen und konnten dann sogar auch in Führung gehen. Interessanter Fakt ist übrigens, bereits in der 62. Minute hat man in Chicago eine gelbe Karte wegen Zeitspiel bekommen und auch bei Philly hat man in der 55. Minute auch schon gelb für Zeitspiel gesehen. Also beide Teams hatten im Prinzip gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit schon gar keinen Bock mehr auf das Spiel. Und 10 Minuten vor Schluss etwa gab es dann aber nochmal den Ausgleich und man trennte sich 3-3, was nach den letzten Leistungen von Chicago durchaus gut ist. Aber sie müssen natürlich da wirklich kontinuierlicher weiterbleiben und sie brauchen dringend Spiele mit 3 Punkten, weil sonst bleiben sie wie auch die Jahre zuvor unter dem Strich und dann war es das mit der Saison im November. Ende Oktober, Anfang November.
Ja, 3 Tore sind eigentlich sehr gut. Ist halt schlecht, wenn der Gegner auch 3 Tore schießt. Und dann, ja. War jetzt in dem Fall so. Aber ich bin nur zuversichtlich, dass Chicago sich ein Stück weit fangen wird. Ob es am Ende reicht für die Playoffs, weiß ich nicht. Das kommt aber auf die Gesamtleistung des Teams drauf an.
Ja, auf jeden Fall.
Und Philly muss sich, glaube ich, auch ein bisschen mal mehr fangen. Klar, sie wurden ein bisschen zu sehr, ich will nicht sagen gehypt, aber ich habe sie ein bisschen höher angesetzt, als sie tatsächlich, glaube ich, sind. Aber es wird sich zeigen.
Das ist ja das Schöne an der MLS, dass du kein Team dabei hast, was durchgehend krass ist, sondern du hast immer auch interessantere Schwankungen mit dabei. Wie bei den Timbers damals. In dem einen Jahr werden sie Meister, aber auch nur mit Ach und Krach in die Playoffs kommen und sich danach dann einfach durchboxen. Und im Jahr darauf schafft man es nicht mehr in die Playoffs.
Das war ja wie bei dem Sieg von Toronto. Ja, darauf nicht Playoffs. Atlanta war es, glaube ich, genauso. Spielen ein starkes Jahr, dann kommen sie nicht in die Playoffs und. Also gibt es solche und solche Jahre.
Ja, genau.
Von daher. Aber hast du ansonsten noch was?
Nee, ich bin durch soweit.
Okay. Ich bin auch durch. Am Wochenende ist wieder ein paar Spiele zu europäischen humanen Zeiten. Ich denke, wir werden die gemeinsam anschauen. Aber mal schauen, was sich das so ergibt. Ihr könnt da gerne unseren Discord-Channel joinen. Ist kostenlos. Und ihr könnt euch gerne mit uns austauschen, mit uns reden, quatschen, dies, das. Wir beißen nicht. Auf Twitter, Facebook, Instagram könnt ihr uns auch gerne ein Follow da lassen und uns auch Feedback geben. Auf iTunes könnt ihr uns sogar Sterne vergeben. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns dementsprechend unterstützen könntet. Ansonsten habt eine schöne Zeit, genießt das Wetter, bleibt gesund. Wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Folge 96. Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.